Baby Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box.
Jan und Pauli setzen vor dem Mikro.
An die Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht gleich wieder los. Baby Maxi an die Bluetooth-Box.
Jan und Pauli setzen vor dem Mikro.
Oh yeah!
Moin Leute!
Ey, moin Leute, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Schönen Sonntag.
Moin Leute!
Heute ist der 24. März 2024 und Olli Schulz ist hier.
Genau, und mir zugeschaltet, Jan Böhmermann.
Ja, wir sind beide da.
Wir gut gelaunt. Wir sind beide da. Und nur, dieser Podcast ist nur so gut, wie seine beiden Teamplayer sind hier. Wenn der eine nicht so gut ist, kann der andere auch nicht performen. Das ist es. Wir sind abhängig voneinander. Es hängt eine riesige graue Suppe. Riesig weiß ich nicht, aber eine graue Suppe im Himmel. Es regnet schon den ganzen Vormittag. Wir sind kurz vor Sonntag eigentlich. Wir sind wieder eine ganz nahe Aufzeichnung, sagen wir, kann man sagen. Und ich entschuldige mich gleich an dieser Stelle. Ich bin erkältet.
Oh.
Ich hab nicht viel geschlafen. Dazu kommt, dass meine Nase, Nebenhöhlen ein bisschen dicht sind. Auch sowas soll mal in einem Leben von einem Künstler vorkommen.
Du bist total zugeschnoddert. Du siehst nicht fit aus,
ja.
Muss ich sagen. Nee, ehrlich
nicht. Ich bin heute nicht fit. Nichtsdestotrotz werde ich alles geben, damit du wenigstens heute glänzen kannst. Ich werde dir heute zuspielen. Ich habe ein paar Sachen, wo ich weiß, Themen, die dich interessieren.
Ah.
Und wir versuchen mal auch in diesen komischen Zeiten wahnsinnig schlechte Nachrichten wieder. Und Anschläge in Moskau und alle möglichen Sachen. Die Welt ist ein Feuerball, Jan. Und wir beide haben immer noch unseren Wasseranzug an.
Weirde Bilder. Aber so wie das Wetter ist, getrennt Bilder, von uns, das sind unsere beiden Stimmungen heute. Bei Olli im Osten in Berlin ist die graue Suppe und bei mir im Westen vor den Toren Kölns ist der blaue Himmel. Es ist wunderschön, ein wunderschönes Wochenendwetter und ich überlege, was ich gleich mache. Vielleicht spiele ich eine Runde Minigolf. Es ist heute alles echt möglich. Ja, bei mir, ich bin heute richtig gut drauf. Ich hatte auch die schrecklichen Nachrichten mal zur Seite. Da kümmern wir uns vielleicht auch noch im Laufe der Sendung drum. Aber hatte eine eigentlich ganz schöne Woche. War auch mal kurz in Berlin zwischenzeitlich. Einfach, ich fahre gelegentlich durch Berlin, um mich erkennen zu lassen von Leuten, damit die Geschichten haben, wenn die Berlin besuchen. Für viele Leute ist es inzwischen Selbstverständlichkeit, dass sie sagen, Brandenburger Tor, Potsdamer Platz und ich möchte mal Böhmi auf dem E-Scooter durch Berlin fahren sehen.
Und wenn du dann hier bist und mir nicht Bescheid sagst, triffst du dich dann mit irgendwelchen Kollegen und Kolleginnen?
Ja, ich treffe mich nur mit Konkurrenten von dir, aus der Indie-Musiker-Szene. Ich treffe mich mit.
Achso. Oder planst du im Hintergrund schon was Neues?
Ja, ich plane ein politisches Indie-Singer-Songwriter-Album. Nee, ich war an diesem Wochenende, ich war beim Bushido-Konzert, weil das wollte ich mir unbedingt, also nicht wegen Bushido, sondern wegen Anna-Maria.
Und den Kindern. Ey, das
und
war
den stimmt. Kindern auf der Bühne, Alter.
Wir haben noch Hörer vom Fest und Flauschig geschrieben, ey, wir haben ein Ticket über, komm mit Olli Schulz, wir gehen mit dir zu Bushido zum Konzert. Und da habe ich aber gedacht, nee, wirklich bei aller Liebe und bei aller Sympathie für die Federicis oder Fidicis.
Federici. Wo du gerade, pass auf, das müssen wir direkt aus dem Weg, ich habe riesen Ärger bekommen von Jagoda Marinic. Jagoda Marinic, weil wir, sag ich jetzt mal, das pädagogische Wir, dabei meine ich aber eigentlich nur dich, weil du ihren Namen verunstaltet hast und dann auch direkt Milosevic, den schlimmen Kriegsverbrecher, was natürlich ein absolutes No-Go war und ich habe nicht natürlich wie immer in solchen Fällen verteidigt und habe gesagt, ich kenne Olli sehr lange schon. Wenn ich eine Sache weiß, dann,
dass er ist einfach ein Arschloch. Wenn ich eine Sache weiß, er ist einfach ein ignorantes Arschloch.
Der Kriegsverbrechen auf die leichte Schulter nimmt und gerne Leute damit demütigt, dass er Witze
darüber
macht.
Nein, ich nehme keine Kriegsverbrecher auf die, aber dieser Name ist mir irgendwie geläufig und dann
ich will
nur überlesen und ich bin, das ist flapsig, das ist respektlos und natürlich hat sie nichts damit zu tun.
Da muss ich gar nicht rechtfertigen. Ich habe nämlich gesagt, pass mal auf. Jagoda, wenn ich von Olli eines weiß, ist, dass das nicht als Witz gemeint ist. Das ist eine ich finde das ist ja wirklich, es hat auch mit dem migrantischen oder mit dem, ich sag mal, nicht deutschen Namenshintergrund nichts zu tun. Du verwechselst auch Daniel Boschmann und Jan Köppen. Du verwechselst auch Personen, die so ähnlich aussehen. Es ist was Pathologisches.
Vor Gott und Olli Schulz sind alle Menschen gleich.
und es ist, ich würde fast sagen, dass wenn man das kritisch anspricht, es ist fast Ableismus gegen dich. Wenn man das.
Okay.
Ja, würde ich fast sagen. Wenn man jetzt mal.
Da kriegst du jetzt Ärger für, dass du das.
Ein bisschen, vielleicht. Ein kleines bisschen. Also, es ist nicht böse gemeint gewesen. Achtung, Achtung, Achtung. Hier passieren Dinge. Und wenn schlimme Dinge manchmal passieren.
Hier passieren schlimme Dinge in diesem Podcast. Vielleicht heißt diese Sendung heute einfach, hier passieren schlimme Dinge. Weil ich meine, ich habe es ja erst vor zwei Sendungen gesagt, es kann immer mal sein, dass hier was gesagt wird, was euch nicht gefällt oder auch eine Meinung. Und trotzdem hört ihr zu, weil ihr stabile Leute seid da draußen und weil ihr uns inzwischen versteht. Weil unser Publikum auch aus Leuten besteht, die gerne mal auf uns herabschaut und sich darüber freut, dass wir beide auch so dumm sind, keine Namen merken können, ähnliches. Trauer, Jan, in der Nation. Adidas ist nicht mehr der Hauptsponsor, der Trikot. Und Nike ist jetzt da. Was sagst du als großer Fußballexperte?
Dankeschön, dass du dieses wichtige Thema direkt zu Beginn aufwirfst, um die Emotionen direkt zu Beginn richtig hochkochen zu lassen. Ich finde es eine absolute Frechheit. Adidas ist für mich Heimat, das ist für mich Deutschland, das ist genauso in nationalsozialistische Verbrechen verwickelt, wie jeder anständige Deutsche auch. Und dass da jetzt eine wie sagte Boris Rhein?
Lass Nike in Ruhe.
wie sagte noch Boris Rhein? Eine amerikanische Fantasiefirma oder eine, also, das nicht mal richtig als, also dem abspricht, dass das ein richtiges Sportunternehmen ist. Das ist so eine so derart dumme Geschichte. Das ist so, und dass sich dann auch alle da zu Wort melden. Robert Habeck, alle sagen auf einmal, Adidas ist Heimat, Adidas ist das Volk. Sag mal, spinnt ihr, Mann? Die haben einfach
Friedrich Merz ist richtig, war richtig down,
als er das gelesen hat. Das ist doch gar nicht, Mann. Ey, das ist, die haben einfach nicht genug Geld geboten. Fertig aus, Mickey Maus. Nike hat das Doppelte geboten. Was willst du machen?
Und ganz ehrlich, das ist eine Sache, aber vielleicht hat Adidas ja vielleicht Glück und kann dafür eine amerikanische Fußballmannschaft ausstatten. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Glück ist, wenn die das
dürfen. Ja, oder aber Nike könnte vielleicht mit einer ordentlichen Unterstützung der AfD oder vielleicht der Eröffnung von so ein paar Zwangsarbeiterlagern in Ostdeutschland so ein bisschen was nachholen, was Adidas Nike voraus hat, damit Deutschland versöhnt ist mit Nike. Ey, ganz ehrlich, was ist das? Ist das diese komische Gender-Geschichte, die jetzt Markus Söder fängt an, in die Sprache rein zu regieren? Auf einmal denken alle Politiker, sie können sich überall zu äußern. Ey, halte mal echt die Füße still. Mal ganz ehrlich, Finger weg von der freien Wirtschaft. Sagen wir zwei, die hier aus der freien Wirtschaft Medien machen.
Ja, es ist einfach der mir gezahlt hat, der hat gewonnen. Das war Nike am Ende. Mhm. Und der durfte dann diese Trikots stellen. Einige Leute, ich weiß gar nicht, ob sich wirklich jemand über die Trikots aufgeregt hat oder ob es auch so ein bisschen so ein Presseding ist. Die Leute regen sich auf. Ich glaube nicht, was gibt's denn an diesen Trikots aufzuregen? Das Einzige, worüber man sich aufregen kann, ist, dass wir seit vielleicht 15 Jahren kein gutes Spiel mehr der deutschen Nationalmannschaft gesehen haben und die Trikots vielleicht nicht so viele im Spiel zu sehen, also dieser EM zu sehen sein werden, weil wir bei der Vorrunde wieder ausschalten.
Ja, und war nicht letzte Woche noch Adidas eine Scheißfirma, weil die so woke pinke Trikots gemacht haben und jetzt ist auf einmal Adidas Heimat. Was ist die Heimat jetzt woke? Mein Kopf ist völlig durcheinander. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Als konservativer, deutschlandliebender Fußballfan mit in der Nähe zur Christdemokratie.
Ich hätte es gut gefunden, wenn die deutsche Nationalmannschaft zu Puma gegangen wäre. Weißt du, zu so einer nicht so ganz großen Firma.
Auf die andere Straßenseite oder zu Fila oder so.
Oder genau, sowas. Oder Reebok.
Ganz was anderes. Oder einfach Trigema. Warum liegt nicht Trigema? Die haben doch gerade das Unternehmen übergeben. Warum legen da nicht mal die Affen im Vorstand von der Firma Trigema ein bisschen mehr Geld auf den Tisch und dann werden die ab sofort in Deutschland genäht, die Trikots. Das wäre doch vielleicht auch mal eine Idee. Aber nein.
Das wäre eine Idee. Naja, auf alle Fälle großes Thema gerade überall. Also ich habe das jedenfalls tagelang jetzt verfolgt, dass das von allen wirklich besprochen
wird.
Schockierende
Geschichte. Weil ich vorhin kurz gesagt habe, ich war wirklich in Berlin und bin auch mit dem E-Scooter rumgefahren und ich habe die Geschichte deswegen erzählt, weil ich dreimal haben mir Leute hinterhergerufen, die in Reisegruppen standen von irgendeinem Reiseführer. Ey, das ist ja Böhmermann auf dem E-Scooter. Ich so, ja. Dankeschön. Wie wenn Prinz Charles durch London fährt, fahre ich da auf dem E-Scooter durch die Gegend und lass mich von Reisegruppen abfotografieren und mir ist was ganz Schreckliches passiert. Was mir noch nie passiert ist und das stellt mein gesamtes Mobilitätskonzept in Frage.
Du bist aufs Maul gefahren
Ich bin noch nie aufs Maul gefahren mit dem E-Scooter, was früher oder später passieren wird und dann stelle ich mein Mobilitätskonzept sowieso erst richtig in Frage, aber es ist noch was viel Schlimmeres passiert, als aufs Maul zu fallen mit meinem E-Scooter. Ich bin durch die Gegend gefahren, wie immer gerne mal so durch den Tiergarten, am Tiergarten entlang und so und auf einmal kommen so zwei Typen in so einer sportlichen Ordnungsamtsuniform auf zwei Mountainbikes auf mich zu. Sag, absteigen! Ich so, oh nein, Alter, was ist denn jetzt? Oh, oh. So, Dann war das ein Ordnungsamtsduo, das mit Mountainbikes den Tiergarten in Berlin patrouilliert hat. Und die waren aufgeteilt. Der eine war der schnelle Sportliche, der die Übeltäter einfängt, und der musste immer warten auf seinen etwas dicklicheren kleinen Kollegen, der aber die Ahnung hatte von der Rechtslage. Und dann hat er gesagt, warten Sie mal ganz kurz auf meinen Kollegen, der erklärt Ihnen das jetzt. Dann hat er den Fahrradhelm abgenommen, der kleine Kollege, der die Gesetze kannte, hat gesagt, so, ich wäre meinen Ordnungswidrigkeiten begangen. Sie wissen, dass in den Grünanlagen der Stadt Berlin das Fahren mit Elektrolandfahrzeugen untersagt ist. Ich fordere Sie jetzt hiermit auf, Sie können sich nicht äußern, Sie müssen aber nicht eine Geldbuße. Ich schon so, ach, gar kein Problem. Egal wie teuer es ist, das ist eine geile Geschichte für einen Podcast.
Haben die dich erkannt?
Die haben mich zum Glück nicht erkannt, weil ich eine Mütze auf hatte, und ich glaube auch, dass man im Ordnungsamtsmilieu jetzt nicht so auf einem festen Flauschig-Grind ist.
Das glaube ich auch nicht. Ist ja auch echt ein scheiß Job, den die machen müssen.
Nee, ist ein richtig scheiß Job, und ich war super freundlich, und dann haben sie auch nach 3 Minuten gemerkt, und sagte der Große dann irgendwann so, also das habe ich ja noch nie erlebt, jemand, der so nett war, wenn wir ihn verwahren wollen, haben sie einen Personalausweis dabei? Ich natürlich nie einen Personalausweis dabei. Oh, okay. Dann musste ich bar bezahlen. Ich so, okay, das geht bei Ihnen, bar bezahlen? Ja, aber gegen Quittung.
Ah, ja, Vertrauensbasis.
Wirklich, kam mir total komisch vor. Da hat aber einer die Baumnummer gesucht, an der ich da festgehalten wurde. Offenbar sind die Bäume durchnummeriert im Tiergarten. Hat eine Baumnummer aufgeschrieben auf die Quittung. Jetzt habe ich diese Quittung. Und rate mal, was es kostet, mit dem E-Scooter durch den Tiergarten fahren.
55 Euro. 55? Echt?
Es ist richtig teuer, Alter. Und es war so teuer, dass ich dann gedacht habe, ich war dann schon ein bisschen, nee, verschnupft war ich nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Alter, geile Podcast-Geschichte. Ich walze die 5 Minuten aus, dann habe ich die 55 Euro wieder drin. Aber es ist schon ein bisschen scheiße. Und das Schlimmste ist gar nicht der Tiergarten, weil das verstehe ich ja noch. Die Frage ist jetzt, darf ich mit dem E-Scooter weiterhin übers Tempelhofer Feld fahren? Weil wenn ich in Berlin bin, mein größter Spaß ist, über die alten Lande- und Startbahn auf dem Flughafen Tempelhof zu fahren.
Das ist ja auch geil.
Das ist total geil mit dem E-Scooter. Aber darf man das jetzt, weil es ja auch eine Grünanlage, oder darf man das jetzt nicht? Fährt da auch das Ordnungsamt rum und kontrolliert?
Ich bin jetzt, nachdem der ganz große Boom des E-Scooters vorbei ist, auch ich bin immer noch nicht E-Scooter gefahren, ich habe da keine Ahnung. Weil
das anatomisch nicht geht bei dir. Das ist bei dir wie so ein Jenga-Turm auf dem...
Sie füllt ja nicht aus.
E-Scooter.
Ich möchte mich da nicht einfach nicht raufstellen. Ja, und ich hoffe auch, dass der Hype bald vorbei ist damit. Weil die Dinger nerven immer noch. Juri hat neulich, das habe ich nicht dran gedacht, gegen einen gepisst. Hier stehen nämlich immer welche, und das habe ich erst später gesehen, dass er das gemacht hat. Aber das ist halt generell eine Sache, dass Hunde auf dagegen pissen und dann geht die Mechanik oder irgendwas kaputt.
Ja, wenn es nur Hunde wären. Ich habe das Gefühl, in Berlin sind auch viel die Menschen. Und es gibt so eine bestimmte Witterung in Berlin, wo die alle auch nicht funktionieren, weil dann die Blinker einen Wackelkontakt haben und so super scheiße. Also 55 Euro leichter, das Ordnungsamt patrouilliert den Tiergarten und holt Leute von E-Scootern runter. Das Allergeilste war, nachdem ich dann den Strafzettel bezahlt hatte, Quittung eingesteckt, habe ich mir aufgehoben, poste ich bei Instagram, einfach nur zum Beweis, dass wirklich passiert ist. Dann durfte ich aber noch auf dem E-Scooter fahrend den Tiergarten auf dem schnellsten Weg
man dann noch
verlassen. Aber ich war so in der Mitte, dass es keinen schnellsten Weg gab. Ich bin nur noch schön 20 Minuten durch den Tiergarten gecruised, natürlich mit dem E-Scooter.
Ist schön auch der Tiergarten, oder?
Wunderschön, und mit dem E-Scooter macht das echt eine Menge Spaß, aber es ist leider verboten. Finde ich ehrlich gesagt, kann da nicht Kai Wegner mal, der Berliner Schmusesenator, Liebesbürgermeister Kai Wegner, kann der mal nicht solche menschenfeindlichen Paragraphen aufheben, weil ich finde, E-Scooter durch den Tiergarten, das ist doch bescheuert.
Das gehört einfach zu Berlin.
Das gehört zu Berlin dazu, ja, wirklich. Fand ich irgendwie scheiße. Ja, vor allem,
weil der so groß ist, dass mich das auch nervt. Ich gehe nie durch den Tiergarten, weil ich denke, wenn man erstmal in der Mitte drin ist, dann muss man den ganzen Weg wieder zurückgehen.
Und man ist immer verwirrt, weil man nicht weiß, wo man rauskommt, weil der ist so komisch schräg, dass man denkt, man läuft gerade und biegt im rechten Winkel ab, aber ist alles so ein bisschen schief. Und auf einmal steht man beim Bundespräsidenten in der Wohnküche, weil man irgendwie dann im Schloss Bellevue rauskommt, obwohl man eigentlich ganz woanders hin wollte. Ich verstehe das immer nicht so richtig. Und zu einer gewissen Uhrzeit sind an der Siegessäule auch so weirde Leute hinter diesen Toilettenhäuschen, die dann immer zupfeifen oder so. Und ich dann so, ich will keine Drogen. Und er dann immer so, ja, wir verkaufen noch keine Drogen. Und dann hat er den Penis gezeigt letztes Mal. Als
wirklich?
Ja.
Und was sollte er damit dann?
Weiß ich nicht.
Die sollst du reinigen oder was?
Ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall gibt es so Penis-Zeigestellen da offenbar. Ist wahrscheinlich auch was vom Ordnungsamt.
Gibt es in Köln, glaube ich, auch.
Peniskontrollen
und Peniszeigestelle. Jan, ich habe auch noch ein Thema. Ich wollte mit dir reden über eine Leidenschaft von mir, die viele Jahre unterdrückt wurde. Und zwar das Glücksspiel. Ich habe ewig nicht mehr Glücksspiel gemacht. Und ich habe früher auch mal eine Zeit lang Lotto gespielt. Und jetzt frage ich dich mal. Also, das ist jetzt so peinlich, aber vor 3 Nächten konnte ich nicht schlafen. Und dann wollte ich mir so eins von diesen Glücksspielen, was Haftbefehl und so, in meinen Insta-Stories anbieten. Habe ich mir einfach runtergeladen. Ich wusste aber nicht, wie die Dinger heißen. Und dann irgendwie Pyramide des Pharaos oder so. Keine Ahnung. Und dann habe ich mir das runtergeladen. Ne? Das ist irgend so ein Ding. Und dann kannst du erstmal aussuchen zwischen 800 verschiedenen Spielen. Entweder dass du musst 3 Kamele, 3, was weiß ich, Palmen haben oder 3 Pharaonen. Das gibt's auch mit Western-Figuren oder so. Ich kapier's nicht. Es war mir gleich zu anstrengend, dass ich ohne auch nur einen einzigen Wetteinsatz zu machen, das Ding wieder wieder gelöscht habe. Dann habe ich weiter überlegt, weil es kommt daher, dass ich dreimal in meinem Leben erst im Casino war und ich bin immer als Gewinner gegangen. Ich bin als Freund gekommen und als Gewinner gegangen. Ist kein Witz. Ich habe dreimal im Casino gespielt, einmal in Las Vegas, einmal hier in Bad, wie heißt denn das?
Bad 9a, Ahrweiler?
Ja, genau, da irgendwo und noch wo, in Bad Homburg. Und ich habe jedes Mal beim Blackjack mindestens 300 Euro gewonnen. Wow. Also das ist jetzt nicht so viel Geld für so einen Spielertypen. Es geht mir ja auch nicht darum, damit reich zu werden oder sonst was. Ich finde tatsächlich auch so Daddelautomaten, wo du genau weißt, du brauchst einfach nur dreimal das Gleiche und musst da so stoppen. Diese alte Technik, das fand ich halt alles gut. Ich bin jetzt leider, als jemand, der das gerne nochmal machen möchte, völlig überfordert und weiß gar nicht, was ist denn eine gute Glücksspiel-App? Ich möchte jetzt hier bei Fest und Fleischig, nur für mich privat, und es ist jetzt hier nicht einfach mal, schickt mir doch mal so eure Lieblingsspiel-Apps. Also wo man auch Geld gewinnen
Vorsicht,
kann.
Vorsicht, Glücksspiel kann süchtig machen. Da kommen bestimmt aus Schleswig-Holstein kommen da jetzt viele Nachrichten, weil Schleswig-Holstein ist, glaube ich, das Land, was komplett von Glücksspielfirmen betrieben wird inzwischen. In Kiel, die große Halle, heißt ja die Wunderino-Arena. Da ist Glücksspiel.
Aber wenn die ganzen Rapper dafür Werbung machen, dann muss da doch irgendwas dran sein.
Das muss vor allem hochseriös sein. Also ich finde diese komischen Apps, ich glaube, die ersetzen auch dieses Automatenspiel, das ist das gleiche Prinzip, also man verliert sicher 40% seines Einsatzes und kriegt sicher 60% über eine lange Zeit raus, aber man verliert immer. Aber das finde ich auch scheiße. Ich habe auch eine gewisse Liebe für zum Beispiel Roulette, das finde ich toll. Das finde ich irgendwie
magisch. Jetzt mir zu, da kann man ja nur gewinnen, wenn man auf schwarz oder weiß, rot oder schwarz, ne?
Oder auf grün, und, da kannst du viel gewinnen.
Grün gibt's auch noch?
Ja, die Null ist grün.
Ach so. Aber machst du nur auf Farben oder machst du auf eine gewisse Zahl beim
Roulette? Ich mach beim Roulette auf Farben, um reinzukommen. Was heißt, ich weiß, das will ich jetzt immer spielen. Ich habe zweimal in meinem Leben Roulette gespielt, wobei einmal ein Roulette-Spiel war, was bei meinem Cousin, der hat es zum Geburtstag bekommen. Es war nicht mal echtes Roulette, sondern es war einfach, also Kinderroulette, aber mit so einem schönen, schweren Drehrad. Das fand ich immer total geil. Und dann haben wir einfach als Kinder so, und ich habe einmal tatsächlich in der Spielbank in Bad 9a, Ahrweiler, habe ich auch gespielt. Und das aber nur 50 Euro oder so. Und dann habe ich auf schwarz gesetzt und habe auch gewonnen. Und dann habe ich im nächsten Schritt meinen Gewinn genommen und habe den dann auf, man kann ja auch auf die Zahlen setzen. Und wenn man zum Beispiel auf das Kreuz setzt, seinen Stapel von so vier Zahlen in der Mitte, dann zählen alle vier. Und habe ich das alles wieder verloren und bin dann mit den 50 Euro wieder rausgegangen. Also plus minus null. Weil ich da gar nicht anfällig bin für das. Aber ich fand, das ist ein schönes magisches Spiel. Und Pokern, muss ich sagen, bin ich ziemlich.
Und Blackjack?
Gar nicht.
Ist ja eigentlich 17 und 4. Nee,
also finde ich total find ich super. Scheiße. Ich finde Pokern gut.
Blackjack die ganze Zeit da an so einem Tisch mit so einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und dann spielt man da so und guckt dann immer rauf und finde ich schon gut. Ist meditativ für mich. Jetzt noch eine Frage. Ich bin noch nicht fertig mit dem Glücksspielthema. Ja. Es ist ein großes Thema halt für mich. Glaubst du, meine Oma hat mal vor 30 Jahren bei den Rubbellosen 10.000 Euro gewonnen. Mhm. Das ist kein Witz. Hat sie 3 Rubbellose gekauft. Auf einmal rubbelt sie das oben auf und das hat dann noch ganz lange, wurde es in der Familie erzählt. Oma ist in Hausschuhen zurück in Lotto-Toto-Laden gegangen. So aufgeregt war sie. In Hausschuhen. Sie hat sie in Hausschuhen und Kittel ist Oma in Lotto-Toto-Laden gegangen und hat dann gefragt, stimmt das wirklich? Und dann hat der Verkäufer gesagt, das stimmt, sie haben 10.000 Mark gewonnen. Und dann hat Oma den Kindern, jedes Kind hat einen Tausender bekommen damals. Oha. Das war eine große Nummer. Ich war damals aber, glaube ich, noch minderjährig und habe vielleicht einen Zehner bekommen oder keine Ahnung. Die sind alle spielsüchtig bei mir in der Familie. Auf alle Fälle sehe ich jedes Mal, wenn ich in der Tanke bin oder bei diesen Lotto-Toto-Läden, diese ganzen Rubbellose. Jetzt würde ich gerne mal wissen, gewinnt man da noch was? Und ich möchte auch unsere Hörerschaft fragen, habt ihr in den letzten Jahren mal mehr als 50 Euro bei so einem Rubbellos gewonnen? Gibt es jemand, der wirklich mal 10.000 Mark, so wie meine Oma damals gewonnen hat und in Hausschuhen danach in Lotto-Toto-Laden gegangen
mit zitternden Händen. Und geil ist, wenn dann der Lotto-Toto-Verkäufer sagt, nee, das stimmt nicht, und die Lose einfach behält. Geben Sie mir die Lose her.
Und die Hausschuhe auch mit. Und meine Oma ohne Hausschuhe zurück nach.
Nein, aber hey, das ist, wo du gerade Lotto-Toto sagst, das ist eine der wenigen Buchstabenkombinationen, dass wenn mir jemand Lotto-Toto sagt, ich exakt einen Geruch in der Nase habe. Lotto-Toto ist frische Zeitungen und Tabak. In einer holzvertäfelten Kiosk, ein bisschen zu warm immer. Lotto Toto sofort habe ich einen Geruch in der Nase, wenn jemand Lotto Toto sagt. Diese Läden.
Hast du mal Lotto gespielt?
Ich komme aus einer Familie, wo man auch immer gehofft hat, eines Tages dem Elend zu entfliehen übers Glücksspiel. Es gibt immer noch eine große Anzahl von Leuten in meiner Familie, die Glücksspiel spielen, also Lotto spielen. Auch so mit Systemscheinen und sowas. Und mein Vater zum Beispiel hat früher in der Wache in Bremen-Blumenthal, haben die auch mal eine Spielgemeinschaft gehabt. Und da haben die wirklich mal richtig abgeräumt. Da haben die, glaube ich, auch 15.000 Euro als Gruppe gewonnen oder 15.000 Mark gewonnen.
Und es gibt ja so Systeme, die man spielen kann beim Lotto.
Ja, die haben, aber die haben einfach so als in der Wache in Blumenthal haben die gespielt als Kollegium quasi. Und da haben sie nur eine Zahl, haben sie 5 richtige gehabt. Und daraufhin haben sie dann diese Zahl, die sie da eben falsch hatten, geändert und fortan mit diesen Zahlen weitergespielt. Und die haben damals, ich glaube, so 15.000 Mark oder vielleicht sogar 20.000 Mark, da gab es einfach echt Kohle. Das weiß ich noch, das war so ein richtiges Highlight. Und auf der Arbeit muss ich vielleicht auch mal offenlegen, da haben wir auch einen Kollegen, der ist da sehr engagiert, der Systemscheine einzusammeln und quasi...
Gibt es so die öffentliche Ziehung noch samstags immer, nach der großen
Samstags? Nee, die gibt es nicht mehr, das wird nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht warum, aber wir haben auf der Arbeit, gibt es auch eine Lotto-Toto-Gruppe. Es gibt auch Leute, die da immer so 4 Euro oder sowas die Woche in so einen Topf einzahlen und dann wird gespielt. Ich guck mal kurz in die Lotto-Gruppe rein, wir haben sogar eine Lotto-Gruppe.
Warte mal. Ja, schade, dass ich sowas nicht habe.
Tippgemeinschaft, hier, guck mal. Ich sag der aktuelle Stand. Die Tippgemeinschaft. Letzte Woche haben wir 10,10 Euro gewonnen. Ich mach da nicht mit. Ich bin, wie gesagt, nicht anfällig für Glücksspiel.
Und haben wir noch.
Rubbellose auch nicht. Wir haben auch einmal 101,70 Euro gewonnen. Im Januar.
3 richtige wahrscheinlich, oder?
Ja, wir hatten 4 richtige. 4 richtige waren das. Starker Start in die Saison. Und es gibt da, bei uns in der Firma teilt sich das auch sehr auf in Leute, die Glücksspiel anfällig sind und Leute, die absolut keinen Bezug dazu haben. Und es ist bei mir wie mit dem Computerspielen auch. Ich fange an und denk dann so, oh mal geil für 3 Tage. Aber ich bin nicht konsequent genug. Ich bin nicht da nicht anfällig genug für sowas.
Es geht mir auch gar nicht darum, dass ich da jetzt eine, also ich finde das so, wenn man so zum Beispiel ins Casino geht und sagt, 300 Euro nehme ich mit, die verballer ich und wenn ich Pech habe, habe ich Pech, die habe ich jetzt über vielleicht oder das kann ich mir erlauben und so finde ich das auch beim Lotto oder so generell gut. Also ich finde einfach, also Rubbellose ist die niederste Art von Glücksspiel. Ich finde, man muss schon wenigstens sich von Automaten setzen oder sonst was machen. Das ist ja auch das Problem, um zurückzukommen auf diese Apps, diese illegal, also nicht illegal, diese von diesen Rappern und generell diese Spiele, die Leute da spielen, wo manche wirklich, was ich 2 Handys kaufen, damit sie 2 spielen können gleichzeitig. Da frage ich mich, was ist daran noch irgendwie nicht Beschiss? Weißt du, das kann man ja alles steuern. Das ist ja alles digital inzwischen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob da irgendeine deutsche Regulierungsbehörde fit genug ist, da mal in den Quellcode genau reinzugucken, ob das alles wirklich Zufallsgenerator ist. Und ich finde es auch ein bisschen shady, wie das so advertised wird. Also, dass man immer so Haftbefehle in irgendeiner Insta-Story sieht, wie der auf einem abgewetzten Sofa in einem Backstage-Bereich sitzt und sagt, hier, ich bin gerade in der Akinator-App oder wie heißen die?
Hier, das ich misse den Namen nicht mehr
eingefallen. Sinbad, irgendwie irgendwas
Sindbad zum Beispiel.
Ich weiß nicht, ob Sindbad ist, aber irgendwas.
Nee, aber Sindbad gibt's, glaube ich, auch.
Wirklich?
Das ist irgendwie Pharaos Fluch oder so zum Beispiel.
Und dann siehst du mal Haftbefehl, da so aus dem Augenwinkel wieder die Sonne auf 100 drückt und man denkt die ganze Zeit schon, allein die Werbeform ist mir irgendwie.
Ich meine, das ist doch auch diese ganzen Wetten beim Fußball und so, das ist ja alles ganz normal geworden, diese Bet You Win, da macht Olli Kahn seit Jahren Werbung für und alle möglichen anderen Leute. Das ist ja alles, und das ist ja alles nicht so ganz. Ich habe keine Ahnung. Für mich geht's einfach nur um so ein leichtes Glücksspiel, was ich mir gerne aneignen möchte. Ich habe noch ein Thema, Jan, wenn wir gerade beim Spielen sind.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe dir einen Link geschickt.
Mir jetzt gerade?
Und zwar, nee, vor ein paar Tagen schon. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Playmobil is going down.
Nein.
Playmobil, der große...
Ich sehe es gerade. Es ist eine Doku, deswegen habe ich es nicht angeguckt. Ich dachte, es wäre ein Artikel...
Nee, das ist ein YouTuber, der so einen Bericht darüber gemacht hat, dass in den letzten Jahren Playmobil wirklich total am Abkacken ist. Und mir ist schon aufgefallen, als ich neulich bei Karstadt war, dass das nur noch 2 kleine Regale mit Playmobil-Sachen gibt. Früher war da das Fort, die Burg, alles Mögliche. War eine richtig große Macht. Die haben den Anschluss verpasst. Im Gegensatz zu Lego haben die wenig so zusammengearbeitet. Lego hat dann irgendwann mit Star Wars den Falken und all diese Sachen gemacht. Und Playmobil hat es nicht hingekriegt, irgendwas Populäres zu machen. Jetzt ist meine Frage an dich, wie sehr hängt dein Herz an dieser großen deutschen Firma? Das ist nämlich neben Adidas schon die nächste Firma. Haben wir Deutschen überhaupt noch irgendeinen wirtschaftlichen Zweig, an dem wir uns hängen können,
diese außer Woche, fest und flauschig? Und diese Woche auch noch das große Spiegel-Titelthema, mein Thema Elektromobilität und wie Deutschland abgehängt wird, vor allen Dingen von Südkorea und China. Kurz zu Playmobil. Playmobil hat den großen Nachteil, dass es eben kein modulares System ist und dass dieses Plastikding, was leider, ich weiß nicht, was heißt leider, was bei vielen Kindern super im Kopf drin ist, Plastik ist ein beschissenes Material für Spielzeug. Das wissen die Allerkleinsten. Und selbst du musst kein Öko sein, um zu checken, dass das Konzept von nicht mal mehr miteinander kombinierbaren Plastikspielzeug, was man auch nicht so wiederverwenden kann, was irgendwie eklig wird mit der Zeit, das ist bei Lego schon ein Problem. Und bei Lego hält man es gerade noch so aus, weil man sagt, ja, die Steine kann man ja auseinanderbauen, dann hast du auch sowas zum Spielen. Diesen Effekt gibt es bei Playmobil eben nicht. Und das ist ja das große Manko, der große Makel von diesem Spielzeug. Und sie hatten, ich war nie ein Playmo-Typ, also ich hatte zwar natürlich auch Playmobil, aber ich habe das immer so mittelmäßig geil gefunden. Und
ich hatte den Puff von Playmobil, kennst du den noch, den großen? Mit Carlo von Tiedemann als Spielfigur, die vor meinem Gang
den Playmo-Puff, den hatte ich, ja klar. Ja, na klar kenne ich den noch. Mit der Zugbrücke.
Mit den goldenen Türen, mit der Zugbrücke und den goldenen Türen, den Puff.
Genau, wo man erst dachte, das ist der Geist, der im Dunkeln leuchtet, und darunter ist es einfach so einfach eine Frau mit Strapse. Weißt du, wenn man dann das Tuch abmacht.
Das waren noch Zeiten. Wurde uns ja auch weggenommen von der Vogue-Bubble damals, den Puff von Playmobil. Der Puff von Playmobil.
Ja, da konnte man noch so Dessous mit dem Filzstift auf die Dinger draufmalen. Konnte man seine eigenen Dessous noch als Kind auf die Figuren draufmalen. Nee.
Das waren noch
also Zeiten. Also ich muss sagen, ich bin kein Playmobil-Fan. Ich bin aber ein großer Fan der radikalen Marktwirtschaft. Dinge setzen sich einfach nicht durch irgendwann. Oder Leute machen Fehler und dann brechen auch Unternehmen weg. So ist das nun mal. Was mich wirklich schockt, ist dass die Autoindustrie in Deutschland keine Antwort gefunden hat auf die Elektromobilität. Das finde ich wirklich krass. Und der Artikel im Neue Spiegel-Titelthema, super langer Artikel.
Die Chinesen kommen.
Wenn man einmal so einen Elektroautotest gemacht hat, dann fragst du dich auch, warum soll ich ein deutsches Elektroauto kaufen? Es ist derart uninspiriert, es macht so keinen Spaß. Und dann kannst du halt so hochpreisige Mercedes EQS-Dinger kaufen. Aber warum soll ich mir ein Elektroauto für 100.000 Euro kaufen? Ich bin doch nicht bescheuert. Also es gibt auch nicht das Konzept, wie es Volkswagen ja geschafft hat, ein Riesenplayer zu werden. Das Volksauto. Warum macht Volkswagen kein Elektromobil, sondern macht irgendwelche Sachen erst ab 35.000 Euro aufwärts. Verstehe ich überhaupt nicht. Und da bin ich absolut mitleidsfrei. Genau wie mit Adidas, wenn die kein Geld bezahlen wollen für die deutsche Fußballnationalmannschaft, dann ist dir die Heimat ja offensichtlich nicht so wichtig. Offensichtlich ist der Firma Nike,
ich glaub, Nike
Deutschland,
hat
unser
Geld.
Vaterland, wichtiger als der Firma Adidas. Muss man mal ich so find, hinnehmen.
Du bist voll deutschlandfeindlich.
Ich bin nicht deutschlandfeindlich. Ich bin feindlich gegen alles.
Alles machst du schlecht.
Nein. Was mich außerdem noch traurig macht, ist, dass es irgendwie so im Bereich der Elektromobilität so eine weirde Stagnation gibt. Letztes Jahr im Dezember hat das Wirtschaftsministerium die Elektroförderung abgebrochen. Am Freitag gesagt, so jetzt gibt's keine Förderung mehr. Und am Montag konnte man schon keine Förderung mehr beantragen. Das war echt ein dicker Runterzieher. Und dann gab's so wahnsinnig viele Lieferschwierigkeiten. Dann steckten irgendwelche komischen Schiffstransporter im Suezkanal fest und so. Dann dauerte es ewig, bis Teile kamen. Das hat alles so ein bisschen diese Elektromobilität runtergezogen. Das geht sogar so weit. Ich bin gerade dabei, mir zu überlegen, mir einen Elektroscooter zuzulegen. Einen elektrischen Roller. So einen richtigen Roller, Elektroroller. Weißt du, so ein Roller. Ja.
Kann ich verstehen.
Warum braucht man ein Auto in der Stadt? Man braucht eigentlich kein Auto. Man braucht einen Roller. Man kann an allem vorbeifahren. Das ist viel wendiger. Aber die Läden, die diese Dinger herstellen, oder verkaufen, werden immer weniger, es ist schwer, an Teile zu kommen, und man denkt dann so, warum setzen die immer noch auf Benzin? Was soll das? Warum ist das so schwer, eine geile Auswahl auch nicht mal an Elektroscootern zu haben? Das ist so eine einfache Technologie. Was ist da los? Ich verstehe es überhaupt nicht.
Ich habe keine Ahnung, ich bin da zu wenig drin. Ich habe ja noch nicht mal ein Auto
hier. Als würde sich die Benzinbubble irgendwie so sehr dagegen wehren, dass sie einfach abgeschafft wird, dass sie aber alles andere blockiert noch ein paar Jahre. Es ist vollkommener Schwachsinn. Es ist völlig, völlig nervt mich total. Fuckt mich voll ab.
Ja, und ich habe keine Ahnung. Ja, aber wir brauchen ja irgendwelche marktwirtschaftlichen großen Standpunkte brauchen wir ja auch noch hier. Wirtschaftlichen Standpunkte, meine ich.
Ja, ich finde das gut, dass, wie das jetzt die Familie Fercici angeht, dass es alles generationsübergreifend gedacht wird, das Konzept, dass Touren zum Beispiel, dass es mehr wird zu einem Family-Event wird, dass es im Grunde genommen so ein bisschen wird wie der Summer Jam am Fühlinger See, aber halt jetzt als Bushido-Konzert, dass alle kommen können, dass man sich öffnet, dass man neue Dinge ausprobiert, dass Anna-Maria mal nach irgendwie einem derbe, fäkalen Fotzen-Rap nochmal auf die Bühne kommt und mal winkt und so und die Kinder nochmal an den Händen.
Das ist so witzig gewesen in der Insta-Story, ich habe auch reingeguckt. Er steht so auf der Bühne und rappt irgend so einen Song gerade. Ihr, die Mütter werden gefickt, und dann kommt ihr und sieht, postet so, hab Tränen in den Augen und postet das so in ihrer Insta-Story. So, hab Tränen in den Augen.
Wenn ich erst mal die Lyrics hört, ich weiß auch nicht. Es ist so ein bisschen lustig, es hat so Kelly Family Vibes.
Also, ne? es ist die leichte Unterhaltung, die man sich anguckt inzwischen. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich kann mir nicht mehr ich bin auch raus aus der zweiten Staffel
von fand ich auch scheiße. Doku.
Das ist nur noch lieblos zusammengeschnitten. Bushido hat gar keine Mission mehr in Dubai, der muss zurück. Weil, ganz ehrlich, ich dachte, der macht sowas hier mit Prinz Markus, weil die beiden wohnen doch da, dass die so ein Duo werden und zusammen, so wie Zlatan und Jürgen damals. Zlatan und Jürgen. Siehst du, da ist es schon wieder mit den Namen. Ey Leute, ich mache es nicht.
Ich habe dich wirklich verteidigt gegenüber.
Liebe Jagonda.
Jagoda Marinic.
Jagoda
Marinic.
Es tut mir leid. Ja, ich bin ein schlechter Mann.
Nein, das bist du auch nicht. Einfach Namen. Das ist aber, ich finde das ja wirklich lustig. Und dann hat sie mich gefragt, warum ich da nicht korrigierend eingegriffen habe, weil ich dich auch nicht schämen möchte für diese kleine Schwäche, diese menschliche Schwäche. Wirklich.
Ich habe ja jetzt ein paar Mal ihren Podcast gehört, dass ich da auch noch nie korrigierend eingegriffen habe, liegt daran, dass ich da noch nie eingeladen wurde. Aber ich wollte ganz kurz noch was auf die Liste packen. Ich muss mich mal richtig aushusten und ich bin leider echt ein bisschen verschnupft. Tut mir leid, dass ich heute hier so eine ranzige, abgearbeitete Stimme habe. Ich packe einen Song von der einmaligen, unvergleichlichen Etta James auf die Liste. I'd Rather Go Blind. Ein absoluter Klassiker, eine Legende, die Frau. Wenn ihr die nicht kennt und die Platten nicht kennt, heute ist ein schöner Tag, heute ist Sonntag, um eine Etta James Platte zu hören. Macht das einfach mal. Und wenn ihr mir nur damit den Gefallen tut, holt euch eine Etta James Platte oder hört euch eine bei Spotify an. Werdet ihr nichts falsch machen. Außerdem Shelter Boy mit Growing Pains packe ich noch auf die Liste. Auch ein wahnsinnig guter Song. Shelter Boy mag ich sowieso sehr gerne. Das soll es auch schon auf heute gewesen sein. Mittwoch gibt's dann bei uns ganz großes Face No More Special, wollte ich schon
sagen. Bei Metal am Mittwoch ist das Metal.
Face No More ist ja im weitestgehendsten über Metal berühmt geworden. Aber eine viel facettenreichere Band, vor allem Mike Patton, hat so viele Nebenprojekte, dass das eigentlich ziemlich umfangreich wird, wenn ich das alles hier aufarbeite. Und ich habe gehört, bei Judas Priest ist kaum einer mitgekommen, weil ich so schnell geredet habe. Ich mache diese Metal-Specials immer so schnell, Jan, weil ich immer in deine Augen gucke und sehe, das langweilt dich so.
Das Leben so entweicht aus meinen Augen.
Ja, genau, wirklich, dass ich... Wie so ein Vampir, der zu lange im Sonnenlicht steht. So siehst du dann immer aus. Und dann denke ich, nee, wir müssen aufhören. Und deswegen rede ich dann immer so schnell. Jan setzt mich unter Druck. Sowieso, wenn ich mal im Podcast hier nicht so gut bin, dann liegt es meistens an Jan.
Liegt es immer an mir, genau. Immer, wenn du Fehler machst, liegt es immer an anderen. Das ist ganz wichtig, das kann man sich gut merken. Ich habe auch noch zwei Songs für die Liste.
Gerne.
Und zwar einmal eine Kollaboration, eine, die mich sehr gefreut hat, wo ich gar nichts von wusste vorab. Am Freitag rausgekommen, der Song heißt Mein Hund heißt wie du. Vielleicht auch was für dich und würde, glaube ich, echt gefallen, der beiden bezaubernden Bands Kochkraft durch KMA und Team Scheiße. Die haben gemeinsam einen Song rausgebracht und ich glaube, Kochkraft sind auch Support auf der Team Scheiße Tour und vielleicht deswegen diese Collaboration. Ich glaube, der Song wird dir gut gefallen.
Und wird die Team Scheiße Tour von Nike oder von Adidas gesponsert?
Die wird, glaube ich, von beiden gesponsert. Von beiden. Also, das ist die erste Kollaboration dieser beiden großen Sportkonzerne. Es müssen so kleine Haken auf die Adidas Trikots draufgenäht werden.
Auf Team Scheiße können sich halt alle einigen.
Genau. Ne? Team Scheiße ist, wenn Team Scheiße mehr machen würde, es würde weniger Streit geben auf der Welt. Also das ist wirklich, hält die Leute zusammen. Und mein zweiter Song, weiß gar nicht, wie das kam, ich bin auf eine weirde A Cappella-Version bei irgendeinem Open-Air-Auftritt von Stromae, von seinem alten Song Tous les Mêmes gekommen, wo er mit so vier A Cappella-Typen singt und er hat irgendwie was Teddy Teclebrand-artiges, weil er wie so ein Weberknecht auch so super lange Extremitäten.
Ja,
so
lange Beine, lange Arme.
Lange Beine, lange Arme und was ganz Feines, Tolles hat und sich dabei auch so schön bewegen kann, wie Teddy eben auch. Und hab dann gedacht, was für ein toller Künstler sowieso. Und hab diesen Song dann irgendwie auf dem Roller gehört. Bin mit dem Roller durch die Stadt gefahren. Und hab.
Ist deine Musik, würde ich sagen, dass das deine Art von Musik ist. Ja. Kann ich mir richtig vorstellen, wie du darauf abgegangen bist auf dem Roller.
Also das, und zwar so, dass ich richtig getanzt habe auf dem Roller, dass mir ein Taxifahrer so gezeigt hat, weil ich eben nicht schnell genug gefahren bin. Und mit so den Schultern so vibriert hab auf meinem Roller. Tous les Mêmes von Stromae packe ich auf die Liste. Wir sind gleich wieder da. Ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel, die wir besprechen müssen. Wir müssen wirklich noch mal kurz reingehen in die Insta-Story von Anna-Maria Fercici, weil auf der Tour, du bist frisch von der Tour runter, ich bereite mich frisch auf eine Tour vor. Übrigens, das Opening heute war vom Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, habe ich mal wieder heute unserer
rausgekramt.
Habe ich mal rausgekramt, ist schon ein paar Jahre alt, aber immer wieder
ganz gut liebe und Grüße. Funky.
Das Rundfunk-Tanzorchester hat unser Opening heute gemacht.
Gab es da eigentlich mal eine Umbesetzung oder sind das von Anfang an die gleichen?
Es sind Menschen? Von Anfang an die gleichen. Wir haben ab und zu können einige nicht. Also Nathan war jetzt irgendwie im Urlaub, ist glaube ich mit dem Rhönrad durch Chile gefahren. Mhm. Und Christian ist glaube ich diese Woche auf einem linksradikalen in einem besetzten Haus in Paris und spielt da irgendwie Trompete auf dem Dach. Also ab und zu haben die immer so eigene Projekte, aber es gibt eine Erstbesetzung und die ist seit fast 7 Jahren ist die gleich. Und wenn wir auf Tour gehen, ist es auch immer die Erstbesetzung. Also dann sind wir immer, also was ist das Erstbesetzung? Also das echte Original, aber alle haben halt mal Subs.
Genau wie Fest und Flauschig. Hier ist das Podcast-Original mit den beiden unausgetauschten Originalmitgliedern noch. Wir sind noch die Originaltrommel genau. Von damals.
Und unsere Ersatz, unsere Subs haben inzwischen eigene erfolgreiche Podcasts.
Das stimmt.
Weil so, wir sie nie zum Zug kamen. Also. Weil wir immer da waren, brauchten wir nie Subs. Und hat Spotify dann gesagt, ach komm, du machst ein eigenes Ding
auf. Nur einmal war ich krank. In 12 Jahren. Nur einmal war ich krank.
Wirklich?
Nee, war ich nie. So, wir sind gleich wieder da.
Bis gleich bei Fest und Flauschig hier am Sonntag.
Wo ist the latest shit? Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration?
Es ist der total durchgeknallte Super-Podcast mit Böhmchen und Lollo. Wir grüßen euch. Es ist Sonntag. Einer von uns beiden ist ein bisschen erkältet. Der andere hat wie immer stabile, gute Laune, weil er ein Profi ist, weil er jede Woche abliefert, weil er im Fernsehen ist.
Ja, aber
ist
das, da muss ich mal sagen, Olli, wenn du so ein bisschen schwächelst und ich dann versuche, das zu kompensieren, dann habe ich oft so ein bisschen zu viel Druck auf der Düse. Wie so eine, weißt du, wie so eine Cola-Dose, die man Interkontinentalflug mitgemacht hat. Dann kommt da oft so ein bisschen zu viel raus und dann kleckert das alles und dann nervt das aber auch. Weißt du, ist auch nicht gut.
Deswegen ist es am besten, wenn wir beide auf den anderen achten. Und deswegen machen wir auch einmal am Tag, das wissen die Leute nicht, schreiben wir uns, wie geht's dir? Hast du dich heute schon gut ernährt mit dem Apfel? Ab und zu schicken wir uns mal so, das können wir auch immer erzählen, so witzige Fotos, wie ich so mit Apfel beiße und ich anlache und dann schreibe ich so, na, auch schon Apfel gegessen heute? Und dann kommt von dir so ein Bild zurück. Also wir sind auch da immer noch, sage ich mal, spielerisch.
Ja, wir sind verbunden, wir sind quasi unsere Vitalarmbänder gegenseitig. Also wir überprüfen unsere Vitalfunktion mit Selfies.
Vitalienbrüder.
Mit kleinen Gags und so. Das ist das Geheimnis einer stabilen Podcast-Beziehung. Wir machen das schon lange. Und genauso wie ich dich verteidige, wenn mal jemand sagt, das mit dem Namen ist ja kacke, weiß ich auch, dass du mich auch verteidigst immer.
Natürlich, gegen die ganzen Leute sagen, die sagen, du bist ein Systemclown.
Ja, oder so. Wenn ich mal wenn ich einen Ableismus-Skandal am Laufen habe, weil ich irgendwie in einer alten Netflix-Aufzeichnung 7,5 Minuten lang irgendwie darüber rante, wie blöd ich das finde, dass es Leute gibt mit körperlichen Behinderungen oder so. Also das sind alles Sachen, wo ich mich auf dich verlassen kann und du dich natürlich auch auf mich. Das ist ganz wichtig. Ich habe zwei Podcast-Tipps. Ich habe tatsächlich das ja schon in der letzten Sendung gesagt. Du hast auch schon, glaube ich, 2 Folgen von NDA gehört, dem Podcast von Nora Gantenbrink und Maike Backhaus.
Hab ich schon durchgehört.
Über den Fall Kascha Lehnhardt. Den gibt es ganz, glaube ich, nur in der Spiegel Online App. Das heißt, man muss Spiegel Online Kunde sein, um das alles zu hören. Spiegel Plus haben. Habe ich natürlich, du auch. Aber wer das nicht hat, kann das, glaube ich, jetzt Folge 2 ist erst bei Spotify erhältlich. Ein sehr, sehr, sehr guter Podcast. Und es gibt einen weiteren sehr guten Podcast, der wird dich auch interessieren. Und zwar heißt der Podcast Was bisher geschah. Es ist ein Geschichtspodcast von Joachim Telgenbüscher, der bislang bei GeoEpoche gearbeitet hat und bei Twitter und in sozialen Netzwerken mit einem ganz spannenden Social-Media-Account, der, glaube ich, Verrückte Geschichte heißt, für Aufmerksamkeit sorgt. Ich habe das auch öfter schon mal empfohlen. Da gibt es immer skurrile Geschichten und kleine Anekdoten aus der Geschichte. Das hat er so als Freizeitprojekt gemacht. Jetzt hat er einen ganzen Podcast gemeinsam mit dem ehemaligen FAZ-Feuilletonisten, inzwischen ist er, glaube ich, bei der Süddeutschen Zeitung, Nils Minkmar. Und das Tolle an diesem Podcast ist, was bisher geschah, heißt der. Beides sind Historiker. Sie unterhalten sich casual über Geschichtsthemen, aber in Ergänzung zu Geschichten aus der Geschichte, den ich auch weiterhin empfehle, von Richard Hemmer und Daniel Messmer, ist das eher ein kulturwissenschaftlicher Ansatz. Also man versucht, die großen Linien zu finden, die Beziehungen zur Gegenwart, und das macht wirklich Spaß. Die erste Doppelfolge von Was bisher geschah handelt von Dr. Werner Best. Weißt du, wer Werner Best ist?
Ja, der Zahnarzt.
Nein.
Oder? Der Dr. Best, der Zahnarzt.
Leider nein.
Der mit dem Schnauzer und der Glatze.
Es ist tatsächlich so, die Nummer 3 im Reichssicherheitshauptamt nach Heinrich Himmler und Reinhard Fendrich, hätte ich was gesagt.
Reinhard Fendrich, also österreichischer Sänger.
Also wie heißt er noch?
Der hat damals auch
Heidrich,
mitgemischt.
Reinhard Heydrich. Also so, der Mann, der die Shoah juristisch legitimiert hat, also wirklich ein absoluter Schreibtischtäter, der weit über 80 Jahre alt geworden ist, erst 1989 gestorben ist und der Millionen Leben auf dem Gewissen hat. Und die beiden erzählen in zwei wirklich sehr gut anzuhörenden Folgen darüber, wie der so wurde, wie er ist. Man schaut sich ihre Biografie an, schauen auch, was er gemacht hat und warum er nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. Das ist natürlich nicht nur Nazi-Geschichten, werden da jetzt erzählt, sondern auch andere tolle, interessante Biografien oder Anekdoten aus der Geschichte. Und ich freue mich sehr darauf und ich habe mich total gefreut, dass das gibt und eine tolle Ergänzung. Also mein Podcast
von Fulio. Was bisher geschah?
Was bisher geschah und ist von Wondery. Weißt du, was Wondery ist?
So ein, die verkaufen hier Waffeln im KDW, glaube ich. Das ist, oder? Das ist so ein veganer Waffeller.
Waffeln mit Namen drauf.
Ja, du,
das ist Wonderwaffel. Das ist Wonderwaffel.
Ach so, okay. Ja, dann weiß ich das jetzt nicht.
Also ich weiß auch nicht so genau, was es ist. Es ist, glaube ich, nicht sowas wie Podimo, wo dann irgendwie so weirde, unseriöse, also irgendwie ist es da doch Qualität, aber ich weiß auch nicht genau, was es ist. Aber es ist sehr zu empfehlen, kleine Podcast-Empfehlung.
Und klingt interessant.
Was noch eine technische Sache, sollte ich eh mal sagen, hat mir letztens Daniel Eck persönlich gesagt, der hat mich angerufen, er hat mit seiner Typ, ich kann mit Daniel Eck stimmen, wenn er anruft, mache ich es immer so.
Hallo Jan, I'm Daniel Eck.
Wir sind Phantom aus der anderen
Dimension. The God of Spotify. I have the power. And I want you to know that it's very important for your existence. That unheimlich. The people click on the Glocke. They have to click on the Glocke. And they have to abo fest und flauschig. Otherwise, Spotify will kill you. We throw you under the green bus.
Also man muss, hat Daniel Eck gesagt, man muss immer die Glocke anklicken. Mhm. Und abonnieren ist wichtig. Und das kann man bei Was bisher geschah und auch bei NDA, die Kascha Lehnert Akte, kann man das beides machen. Kleine Empfehlung. Bei Fest und Flauschig, das geht nicht. Bei uns ist das schon voll. Die Abo-Funktion, da kann man nichts mehr hinzufügen. Wenn einer erst mehr abonniert.
Wenn einer aussteigt, dann kommt wieder einer rein.
Genau, ist wie so ein Parkhaus am Samstag. Man kann erst reinfahren, wenn einer rausgefahren ist.
Ich würde das so geil finden, wenn es auch mal wieder so, dass man nicht so einfach zum Beispiel unseren Podcast hören kann. Also, dass es ein bisschen schwieriger wird. Wie damals, einmal noch analog Platten gekauft hat, in diesem Plattenladen unterm Durchschnitt, von dem ich schon ein paar Mal erzählt habe. Da bin ich ab und zu in den Laden reingegangen und habe eine Platte genommen aus dem Regal und wollte die kaufen. Der Verkäufer hat schon von Weitem gebrüllt, nee, die verkaufe ich dir nicht, die kriegst du nicht. Und dann habe ich gesagt, alles klar, und habe die wieder genommen und bin gegangen. Und es ist kein Witz, das ist mir ein paar Mal in dem Laden passiert, dass der Verkäufer, nö, die verkaufe ich dir nicht. Und dann musstest du wieder die Platte zurücktun und gehen. Also so, sag ich mal, kantige Leute, die es einem nicht so einfach machen.
Ja, oder man kriegt bei Fest und Flauschig, wie bei The Secret of Monkey Island, in der Version von Ende der 90er, kriegt man so mit so einer Heftklammer in der Mitte verbundene Scheiben und man muss so Symbole in die richtige Reihenfolge drehen, um die Codes, die richtigen Codes einzugeben, dass man sich einloggen kann in den Fest und Flauschig Spotify Podcast Safe. Weißt du, dass man mit so einem Rad, dass man an so mehreren Rädern drehen
man
muss?
Man kriegt 5 Buchstaben und 5 Zahlen und muss daraus den Code zurecht, den richtigen, die richtige Reihenfolge, um die neueste Folge zu hören.
Genau, um so ein bisschen eine künstliche Zugangskontrolle, das ist eine sehr gute Idee, künstliche Verknappung, sehr, sehr gute Idee.
Und auch einfach randommäßig, der Mann drückt drauf, will die neue Folge hören und dann sagst du oder ich, nee, für dich gibt's diese Woche mal keine Folge. Einfach so, ohne Grund.
Oder man kriegt zur Strafe einen anderen Podcast, der richtig scheiße ist.
Nenn mal einen. Ey, sag mal einen. Sag mal
einen, Jan. Ich nicht sagen, aber mir fällt gerade was ein. Und ich wollte dich mal Neuigkeiten aus der Podcast-Gerüchteküche. Ich habe mitbekommen, dass unsere...
Sophie Passmann macht bald einen mit Klaas Häufer Umlauf.
Ja, das sowieso. Weiß nicht. Ich habe gehört, Sophie Passmann macht den nächsten Podcast mit Sandra Hüller. Die haben sich bei der Lit Cologne super verstanden. Also ich hab Geschichten gehört aus der Kölner Literaturszene, dass Sophie Passmann, bevor Sandra Hüller fertig war mit Lesen, in Reihe 1 schon aufgestanden ist und applaudiert hat, um von Sandra Hüller acknowledged zu werden, Anwesenheit. Und ich glaube, da ist ein Projekt am Laufen. Das würde mich nicht wundern. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, es gibt eine Gerüchte aus der Podcast-Welt. Ines Agnoli vis-à-vis, unsere lieben Kolleginnen, die diesen Weird Crimes Podcast gemacht haben. Die haben, ich glaube, inzwischen das Berliner Olympiastadion 5-mal ausverkauft.
Auf dem
Nürnberger Reichsparteitagsgelände auch schon in tausende Menschen gestanden und den beiden zugejubelt. Man konnte sie kaum sehen, aber man konnte sie hören auf der Bühne, weil es mega erfolgreich war. Gibt es nicht mehr. Irgendwie ist der Podcast zu Ende und ich habe versucht, rauszufinden, woran es liegt.
Weil alle Morde besprochen worden sind.
Alle Leute tot.
Alle tot.
Weißt du, alle Morde sind besprochen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und ich habe auch nichts dazu im Internet gefunden. Lässt mich so ein bisschen unbefriedigt zurück, dass ich das nicht weiß. Ich möchte da jetzt
aber vielleicht wird das ja noch eine öffentliche Pressemitteilung geben. Ey Jan, was mich wirklich, ich habe es ein paar Mal, weil dann fühlen sich die KollegInnen von uns vielleicht angegriffen oder von mir. Mir geht das nicht in den Kopf. Wer zieht sich diese ganze True Crime Scheiße rein? Es gibt mindestens 10 Formate, wo überall diese Fälle nochmal durchgenudelt werden und wo es um Abscheulichkeiten geht. Und umso krasser der Fall, umso besser läuft es bei den Leuten. Und dann sitzen sie zu Hause. Ich finde es ja ab und zu auch gut, Verbrechenzeit zu hören. Und ich habe auch schon mal in Mord ist ihr Hobby gehört, oder wie das heißt. Keine Ahnung. In diese ganzen
Mord Sendung ist hobbylos, heißt es, glaube ich.
Also irgendwie, ich weiß es.
Mordlust ist hobbylos,
heißt der Podcast. Mordlust
ist hobbylos.
Aber was ist denn da? Mal ganz ehrlich, wenn man das jede Woche oder mehrere Folgen hört, dann wird man rammdüsig, immer nur Mord. Und ich habe nämlich gerade auch gesehen, dass es eine riesige, auf der ARD-Mediathek, eine riesige True-Crime-Seite gibt, auch mit Dokumentation. Bei Netflix gibt es alles von Ted Bundy bis Jeffrey Dahmer. Du kannst dir alles angucken, die Grausamkeiten der Welt. Es ist inzwischen alles so oft verarbeitet worden. Es gibt eine Dokumentation, da gibt es eine Verfilmung oft noch davon. Da gibt es nochmal aus der Sicht der Frau von Ted Bundy jetzt einen neuen Film. Und so wird alles mit Mord und nochmal aufgearbeitet, weil es wohl eine große Nachfrage gibt. Und ich habe mir vor ein paar, noch gar nicht so lange her, mal zum Schlafen gehen, eine dreiteilige Doku angeguckt über das Horrorhaus von Höxter. Ja. Und danach war es einfach schon wieder genug für mich. Das ist eine so schlimme Geschichte gewesen, dass ich dann auch wirklich über Wochen darüber nachdenken muss. Und weil es an Grausamkeit und auch an diesem sozialen Elend, was da geherrscht hat und wo das passiert ist, in einem kleinen Dorf, ich glaube in Nordrhein-Westfalen, Höxter, wo dann auch, ich weiß nicht genau, wo das liegt. Und wo du dann auch diese ganzen Nachbarn, die werden gezeigt und keiner von den Leuten, die aus dem Fenster geguckt haben und gesehen, was da passiert ist mit Frauen, die, sag ich mal, ohne Familie waren, die auf Kontaktanzeigen sich gemeldet haben und da gequält wurden und zwei sind auch gestorben dabei von zwei Soziopathen, zwei kranken Menschen. Aber das will ich ja gar nicht alles aufarbeiten. Das geht mir jedenfalls so an die Seele und so ans Herz, dass ich danach nicht nochmal Bock hab, nochmal auch nicht vis-à-vis und in St. Juli noch mit einer lockeren Aufarbeitung von dem, was weiß ich, von dem Kitzlerkönig aus, der irgendwie die Leute umgebracht hat oder keine Ahnung, was da war.
Der Kitzlerkönig von Kitzbühel.
Kitzbühel, der irgendwie die Kitzler abgeschnitten hat von den Leuten in den 60er. Keine Ahnung, ja, du weißt, was ich meine. Und ja, all diese Sachen, wo ich so denke, ey, wer hat denn da so viel Bock drauf? Das ist irgendwie mir alles zu viel. Und dann muss ich aber eine Sache zu dieser Höxler-Geschichte kurz erzählen.
Aber warte, du kurzes vom Podcast Crimes. Ein Podcast, der sich nur mit Verbrechen am Format des Podcasts beschäftigt.
Ja, das macht ja Anja Rützel. Die macht Verbrechen am Fernsehen. Verbrechen am Fernsehen. Das ist sowieso die größte Frechheit. Mal ganz liebe Grüße an Anja Rützel auch. Generell, warum läuft der Podcast nicht mehr? Ich war da zu Gast, hat total Spaß gemacht. Ich finde es auch sehr schön. Verbrechen am Fernsehen. Was für eine gute Idee. Aber vielleicht gibt es ja doch nochmal ein Comeback. Und vielleicht ja auch für Vis-a-vis und Ines und Julia.
Ja,
wer weiß es.
Wer weiß.
Ich wollte jedenfalls ganz kurz erzählen. Und da habe ich am Ende dieser Dokumentation, also die haben zwei Frauen umgebracht, ja, und da sind auch einige schlimme Sachen passiert. Die Frau hat 13 Jahre bekommen und er hat 11 Jahre bekommen, mit vielleicht anschließender, oder er kommt in die Psychiatrie, es ist alles, aber jetzt kommt der Hammer. Ganz am Ende der Doku wird so ein Schotte gezeigt, so ein lebensfroher Schotte, der dann das Horrorhaus in Höxter, wo diese Morde passiert sind, kauft. Und der ist ein Dachdecker. Und dann sieht man so, wie er seine Gerüste und so alles da reinzieht, so, und wird so interviewt und sagt so, ja, so, also für mich ist ein ganz normales Haus einfach, ne, ich bin Schotte, also ich habe es gekauft, weil es billig war, aber nicht nur, weil ich Schotte bin. Und ich denke mir, was für ein cooler Typ, der baut da jetzt was Neues hin und sagt dann auch, ich möchte eigentlich hier jetzt einen Zufluchtsort machen oder irgendwie sonst was. Und dann Schnitt, 2 Wochen später, Riesenskandal, Schotte festgenommen wegen riesiger Marihuana-Plantage im Horrorhaus von Höxter.
Hätte doch mal ein paar Monate gewartet, jetzt ist doch alles legal, ist doch alles jetzt egal.
Genau, das ist alles legal. Und der Typ wurde dann erwischt, wie er halt angepflanzt hat. Und jetzt kommt's. Der hat dafür 7 Jahre bekommen. Und da finde ich die Verhältnismäßigkeiten der deutschen Justiz doch echt fragwürdig, ne? Für 2 Morde 13 Jahre, für Hasch anbauen oder Marihuana 7 Jahre. Was ist das für ein Verhältnis? Das steht in keinem Verhältnis.
Aber wird er denn jetzt eigentlich rehabilitiert? Also ist es, wird er denn jetzt, wenn das ab 1. aufgeweicht wird oder halblegal ist oder in gewissen Mengen legal, wird er dann entsprechend ermäßigt rausgelassen. Übrigens, das Schlimmste an der Legalisierung von Cannabis ist der Tweet von Finanzminister Christian Lindner. So Bubatz bald legal. Und dann postet er Brokkoli und noch einen grünen Haken dahinter. Wirklich in allen Farben des Regenbogens habe ich mich in die Computertastatur übergeben. So eine widerwärtige Rankumpelei an so, Leuten irgendwie den letzten Cent wegstreichen und dann mit so einem easy Ding da
irgendwie Politiker Punkte machen. Wenn Politiker edgy sein wollen.
Oh Gott, Alter. Und mich nervt auch Karl Lauterbach leider so unglaublich mit dieser Social-Media-Grind, den der fährt seit Jahren. Alter, ist mir alles zu anstrengend. Es ist mir viel zu anstrengend.
Ich bin zu alt. Gesehen bei Luis Klamroth habe ich ein bisschen gesehen. Sascha Lobo war nämlich auch da und ich bin großer Sascha Lobo-Fan. Ich habe alle Sammelkarten von Sascha Lobo mit dem Iro in allen Farben. Mhm. Ich habe auch die Figuren von ihm. Ich habe sogar den einen, weißt du, diese Limited Edition, den es nur in diesem Parmesanrad gibt zum Aufknacken, den habe ich auch. Ich habe alle Figuren, ich habe alles von ihm und ich verpasse keine Sendung, weil er mir auch im Internet viel erklärt. Und da war halt auch Karl Lauterbach und hat seinen ersten TikTok-Tweet aufgenommen und da irgendwie gesendet und das ist alles so. Also ganz ehrlich, wenn man den jetzt nicht kennt, denkt man, wer den Verrückten ans Fernsehen gelassen. Sorry, wenn ich das so sage. Ich weiß, es denken auch viele bei unserem Podcast hier, wenn ich manchmal rede, aber das ist, ich kann dem auch nicht mehr richtig folgen. Ich kenne seine Agenda und Mission nicht, aber ich glaube, er sucht immer noch eine Frau. Oder?
Ich weiß es nicht. Ab und zu, in Köln kriegt man es immer mit, immer wenn er in der Nähe ist, kommt da diese komische Begleitkolonne und fährt durch Mülheim, das ist ja sein Wahlkreis, habe ich glaube ich schon mal erzählt, regelmäßig irgendwie Straßensperren, was in Berlin ja niemanden schockt. Als ich durch Berlin gefahren bin, da kam irgendwie wirklich, wie du auch immer erzählst, irgendein arabischer Prinz, halbe, irgendwie Straße 17. Juni, 3 Tage lang gesperrt. In Köln ist das immer was Besonderes, was dann auch am nächsten Tag im Kölner Stadtanzeiger steht, wenn man irgendwie so eine Politikerkolonne da durchfährt. Meistens Karl Lauterbach, aber in Berlin kratzt absolut niemanden, ne? Wird andauernd alles gesperrt.
Oh ja.
Aber interessant, also ich muss mir aufschreiben, weil ich finde das, glaube ich, ein ganz geiles Format. Ich habe ja auch so Interesse daran, das Format Podcast. So, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir so eine Verantwortung haben. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ist das wahrscheinlich die Hybris, die mit dem...
Weil wir die Urväter des Podcasts
sind. Nein, sind wir nicht. Ne? Da werden jetzt viele sagen, ja, wir hatten viel früher einen Podcast. Außerdem ist das bei Spotify exklusiv. Ist das gar kein Spot.
Ist das gar kein Podcast.
Ihr habt ja gar keinen RSS-Feed. Habt ihr ja gar nicht.
Und Böhmermann ist ein Systemclown und der andere, der leckt ihm doch nur die Kimme. Der will da auch nur.
Außerdem ist er auf der Seite von Slobodan Milosevic, habe ich letztens im Podcast gehört. Der ist auch ein Kriegsverbrecher. Ey, nee, aber ich hab so ein Verantwortungsgefühl dem Medium Podcast gegenüber. Ich finde das wirklich als Verbrechen teilweise, was gemacht wird. Also wir machen einen Podcast, weil wir haben uns als Paar nichts mehr zu sagen. Lass uns das versuchen, wenigstens die Sprachlosigkeit unserer Beziehung in einen Podcast zu verwandeln. Ist also der erste Take. Aber auch, du hast keinen Schulabschluss, ich habe keine geilen Ideen, wir sind perfekt für einen Podcast zusammen. Ja. Und dann wird irgendwas gemacht mit einem Und in der Mitte und fertig aus, Mickey Maus. So ein bisschen muss man gucken, dass man kann dem Medium Podcast nicht vorwerfen, dass viele es missbrauchen, ne? Also jetzt mal so, man kann dem Haus in Höxter nicht vorwerfen, was in ihm passiert ist, um mal dieses Bild aufzugreifen.
Das ist ein gutes Bild.
Das Haus von Höxter kann nichts dafür, dass es Horrorhaus ist.
Für den Horror.
Das sind die Menschen und auch für die Marihuana-Plantage des Schotten kann das Haus an sich erstmal nichts.
Oh, ich sehe gerade, Pearl Jam haben neue Single rausgebracht. Packe ich gleich mal ungehört auf die Liste.
Das ist aber riskant.
Ja, die letzten Platten von denen waren nicht mehr gut, muss man ganz ehrlich
was
sagen.
Was ist, wenn jetzt Pearl Jam, keine Ahnung, die ersten 4 Kapitel von Mein Kampf zu einem Song gemacht hat und du hast nicht vorher reingehört, da ist dir die Tag 24 Schlagzeile aber sicher, mein Freund.
Gewiss. Ach, die ist mir auch jede Woche doch gewiss. Da freue ich mich doch auch schon drauf. Ey, ich finde es aber echt krass. Und dann noch ein Thema, was dich vielleicht, na doch auch, du gehst ja nächstes Jahr auf Tour. Konzertticketpreise.
Oh ja.
Pearl Jam war eine Band, die glaube ich immer die hatten eine Zeit lang ihren eigenen Konzertticket-Sale und dann haben sie auch zusammengearbeitet und haben immer darauf geachtet, dass es genau wie bei der Dönerbremse eine Ticketbremse gibt. Schon viel früher, vor dieser ganzen Döner-Diskussion. Keine Ahnung, warum ich diesen Vergleich gerade mache. Aber auf alle Fälle haben Pearl Jam jetzt an Live Nation, glaube ich, verkauft und auf einmal ist es so, dass die Tickets ab $300 aufwärts kosten. Die Fans drehen durch. Und bei Adele, die jetzt auf Tour geht, gibt es kein einziges Ticket unter 300 €, habe ich gelesen. Und dann frage ich mich wirklich, wie weit soll das alles noch gehen? Ich führe mit Philipp Stürer heiße Diskussionen darüber, dass es 40 € sind. Wirklich, ich denke so, 40 €? Und jetzt ist jetzt auch echt vorbei damit. Ich kann mich nicht hier zum Löffel machen, wenn ich sehe, dass selbst die so Bands so 30, 40, 50, 60, 70 € nehmen, das selbstverständlich ist. Und ich die ganze Zeit hier am Rechner Rechner, beim Taschenrechner bin und überlege, kriegt der noch genug und den muss man auch noch
zahlen. Aber das haben wir mit Philipp übrigens auch, die Debatte. Also ich muss es dann auch mit meinem engeren Kreis, da sind ja auch einige Leute, die knallhart aus dem Musikgeschäft kommen, wo ich auch mal sage, also meine Ansage, also 55 Euro. Maximal. Mhm. Wir haben auf der Bühne 16 Leute, also wir haben ein richtiges Orchester und reisen mit drei Trucks durch die Gegend. Es ist einfach ein Riesenaufbau, weil so viele Musikerinnen und Musiker sind. Günstiger geht es wirklich nicht, aber es ist 55 Euro und dann komm aber, guckst du rein und dann sind an einigen Orten, obwohl es das gleiche ist, gibt's dann aber Tickets erst ab 63 Euro, weil es gibt dann noch örtliche Veranstalter,
Geschichten. Und dann gibt's noch,
Es Veranstaltungsorte, die zum Beispiel irgendwelche VIP-Pakete anbieten, womit ich auch überhaupt nichts zu tun habe. Die Tour, wo wir gerade dabei sind, die Tour über hier, Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld.
Kommt alle.
Eisern Ehrenfeld heißt die Tour. Geht am 13.01.2025 los. Es beginnt in Köln. Es wird richtig geil. Und Berlin
bin ich auf alle Fälle dabei.
Ja, komm mal wirklich vorbei. Es wird wirklich toll. Aber es ist auch lustigerweise, mit Philipp ist ja so, in einem Bein hängt er mit drin in dieser ganzen Veranstalterwelt. Auf der anderen Seite ist er aber auch Rocker. Und er muss ja diese beiden Welten balancieren. Und ich finde es eh bizarr, dass wir sagen, ja, nicht so, übertreibt das mal nicht. Aber ich finde auch 55 Euro schon ziemlich viel. Aber es alles
andere. Ja, aber ganz Sinn. Ehrlich, für 16 Leute auf der Bühne, für eine zweistündige Show ist das heute ein ganz normaler Standard in einer großen Halle. Aber
da 300 kann sich jetzt Euro bei Adele 300
Euro? Adele 300 Euro, ja. Das ist das günstigste
Ticket. Ich gucke hier gerade rein. Guck mal, es gibt zum Beispiel bei uns in Leipzig gibt es VIP-Packages. Was ist denn das dann?
Was, mit Meet and Greet oder was?
Da hast du ja Bock drauf. Never ever.
Trefft Jan Böhmermann 5 Minuten vor dem Konzert.
Genau.
Da ist er am besten drauf.
Haben wir das mal offengelegt, dass Olli und ich exakt unterschiedlich sind. Wenn mich einer anspricht, 5 Minuten vorm Auftritt, flippe ich aus. Und als ich da bei dir beim Konzert war, wie du einfach vorher am Labern warst die ganze Zeit, bis auf dem Weg zur Bühne noch, ja klar, quatsch mit mir. Und ich so, ey, Alter, Olli, wie machst du das denn? Und ich bin im Tunnel und zwar 3 Stunden vorher, Mann.
Sprich, bei mir,
vorm Auftritt.
Meet and greet mit Jan Böhmermann, 5 Minuten, bevor er auf die Bühne geht. Nochmal ein paar persönliche Worte wechseln.
Ich hatte diese Woche in der Sendung Verwandtschaftsbesuch. Und hab denen dann alles gezeigt. Und waren auch kleine, entfernte Verwandte, kommen einmal aus einer anderen Stadt. Hab ich gesagt, zeig ich denen mal, wo der Onkel arbeitet. Und dann, war so die Frage, ey, können wir auch mal mit in die Maske? Und ich schon so, kein Problem. Und dann sagt Andrea, liebe Grüße, meine Maskenbildnerin. Ja, wir müssen noch Haarschnitt müssen wir noch machen. Ich so, okay. Und dann saß meine Verwandtschaft eine halbe Stunde neben mir.
Ja, zugeguckt, wie sie die Haare
schneiden. Und das hat mich wirklich, das macht mir einfach alles kaputt. Es war sehr anstrengend, dann wieder in das rauszubekommen. Verwandtschaftsbesuch finde ich das Allerschlimmste bei Konzerten.
Ich auch.
Das ist der absolute Runterzieher.
Ich finde, Verwandtschaft darf nicht aufs Konzert eigentlich kommen.
Eigentlich nicht, ne?
Eigentlich nicht, aber meine beiden letzten Akustikkonzerte, die ich gespielt habe, die waren wirklich, da war keine Verwandtschaft da, sowohl in Hamburg nicht als auch in Berlin, und ich habe wirklich in Hamburg so viel untenrum Humor gebracht, wie seit Jahren nicht mehr auf der Bühne. Ich habe krasse Geschichten erzählt, wo ich auch dachte, Alter, was hast du denn alles erzählt? Und dann meinte ein Mädchen, die bei mehreren Konzerten war, die immer in der ersten Reihe ist, ganz liebe Grüße, und die meinte, ja, das fand ich nicht so gut den Abend, die anderen fand ich alles schön, und das tat mir dann auch voll leid, weil ich genau wusste, da war ich vielleicht auch ein bisschen zu drüber, ich dachte, ey, heute ist keiner da. Heute erzählst du mal wirklich ein paar Geschichten. Zum Beispiel von der. Nee, mach ich jetzt nicht.
Aber habe ich auch gehört vom Kim Petras Konzert, was parallel lief zu deinem Konzert im Palladium gegenüber, dass da auch die komplette Verwandtschaft von Kim Petras kam und sie auch immer die ganze Zeit so hochgeguckt hat. Also jetzt ein absoluter internationaler Superstar ja fast. Mit ziemlicher Sicherheit ein Superstar. Und da stand da oben die Verwandtschaft aus der Voreifel und guckte dann so auf Kim runter, und das ist einfach ein totaler Runterzieher. Man ist komplett.
Die besten Konzerte sind irgendwo draußen in Nürnberg oder irgendeiner Rennstadt in Darmstadt, in Duisburg, wo keiner da ist, den du kennst. Mhm. Auch kein alter Kumpel oder sonst was, wo du ganz befreit auftreten kannst und weißt, heute ist hier keiner. Kannst ein bisschen rumlügen, kannst auch ein bisschen dein Herz öffnen, kannst Sachen erzählen, die du nicht erzählen würdest vor Verwandtschaft. All sowas. Das Beste ist irgendeine Stadt, wo keiner kommt, den du kennst.
Ich habe Philipp für die Tour im Januar Fotos gegeben von meiner kompletten Verwandtschaft an die Sekus, wird es ausgeteilt. Einfach direkt vorne Gang rausgeholt werden. Habe ich schon mal erzählt, dass meine Mutter nicht reingelassen wurde ins Pier 2 wegen dem Messer, ja, ne?
Wegen dem Messer, ja, genau, das weiß ich noch.
Hier ist eine Frau mit dem Messer. Hier ist eine Frau mit dem Messer, die behauptet.
Wir haben hier eine Situation, komm mal bitte alle Sekus nach vorne.
Die behauptet, ich habe immer als Mutter zu sein. Und dann war das halt meine Mutter mit dem Messer. Ja, wieso? Wenn ich einen Apfel schneide, aber Mama, doch nicht mit einem doppelseitigen Klappmesser. Mit einem
Springmesser.
Ja, wieso? Das habe ich am Bahnhof Fegesack gekauft für einen Fünfer.
Übrigens. Wo noch der Griff ein Schlagring ist, weißt du, wo der.
Ja, das ist halt Fegesack-Equipment. Meine Mutter ist mit der Linie 90 gefahren. Es ist das, der größte Stolz ever.
Also ist es schon halt, denn online?
Die ist
es
seit schon, letzten Montag ist es online. Es waren zwei Tage Streik, deswegen hat man es nicht so mitbekommen. Ich habe alle Videos, ich habe auch sogar, sie ist durchgefahren bis zur Endstation, weil am Ende, nur am Ende ist überhaupt ersichtlich oder erhörbar, wer die Ansagen spricht, weil ich dann einmal sage,
Jan Böhmermann.
Nein, die Reise endet hier. Das Team der BSAG und Jan Böhmermann wünschen Ihnen einen schönen Tag. Das ist das Einzige, wo man überhaupt merkt, dass es irgendwie von mir ist. Und dann ist sie bis zum Schluss mitgefahren. Und das ist wirklich, also der Plan, der teuflische Plan ist aufgegangen. Und ich fand es, ich war so sauer. Und ich hatte fast, was ich nie mache eigentlich, bei Weltwoche drunter kommentiert. So nach dem Motto, Böhmermann, jetzt spricht der Busansagen. Endlich eine qualifizierte Arbeit für ihn. Und da schwingt so viel. Das macht mich so fertig, weil ich das so herablasse und scheiße finde, wie man öffentlichen Personennahverkehr und gerade Busse so downtrashen kann als Schweizer rechtsextremes Scheißblatt und dann so sagen, jetzt endlich ist es ein, Leute, die Busansagen sprechen oder mit Bus fahren, sind niedere Menschen und endlich ist das was für ihn und so. Das finde ich so, I love the bus.
Scheiß auf die Scheißer.
Scheiß doch drauf, scheiß doch richtig drauf auf die Scheißer. So, ich gucke noch einmal kurz auf meinen Zettel, dass ich nichts vergessen habe. Ich wollte
noch
der Nocebo-Effekt, aber müssen wir auch nicht machen. Aber es gibt nämlich den Placebo-Effekt, weißt du, ne? Dass man Tabletten nimmt und man denkt, das hilft. Ja. Aber es gibt auch den Nocebo-Effekt, dass man nichts nimmt, aber trotzdem einen negativen Effekt hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte mal gehört hast, in einer Botschaft, ich glaube sogar in Berlin, oder auch in einer Botschaft in Havanna auf Kuba, hatten die Botschaftsmitarbeiter der Vereinigten Staaten von Amerika ganz merkwürdige Symptome. Hatten Kopfschmerzen, irgendwelche neurologischen Ausfälle.
Ja, habe ich
Und dann hieß es, werden die da bearbeitet von irgendwelchen kommunistischen Radio-Mikrowellenstrahlungen? Werden die in der Botschaft mit unsichtbaren Strahlenwaffen verseucht? Was ist es? Dann haben die angefangen zu forschen und die plausibelste Erklärung, weil nichts anderes wissenschaftlich in Frage kam, also das kann natürlich immer noch sein, dass da geheime Strahlenwaffen eingesetzt wurden, aber wir halten uns mal an das, was rausgefunden wurde. Das Wahrscheinlichste ist, sagen die Wissenschaftler jetzt nach vielen Jahren Forschung, dass es sich um den Effekt des sogenannten den Nocebo-Effekt handelt. Also jemand hat sich quasi angefangen einzubilden, dass er mit Strahlenwaffen von den Kubanern und Kubanerinnen behandelt wurde und daraufhin haben alle anderen auch angefangen, so ein bisschen daran zu glauben. Der Nocebo-Effekt ist
Der Glaube versetzt Berge.
Ja, das ist, der wurde sehr schön illustriert in der ersten Staffel von Better Call Saul. Der Bruder von Saul Goodman. Weißt du, wie er sich das Haus da auslegt mit Alufolie?
Ja, ich habe leider nur die erste Staffel gesehen.
Mit der Elektrosensibilität, also sich einredet, dass Handystrahlung oder elektromagnetische Strahlung bei ihm irgendwelche echten Symptome hervorruft. Und man kann sich tatsächlich so sehr da reinsteigern, das ist eben der Effekt, dieser Nocebo-Effekt, dass man es nicht nur irgendwann glaubt, sondern dass diese Effekte tatsächlich auftreten, es dafür aber keine wirkliche physische Erklärung oder keinen Grund gibt, sondern das wirklich reines, ja, Einbildung kann man ja nicht sagen, weil es ja dann doch real ist, aber selbstgemacht,
dass man sich das so sehr hinein, also ich weiß, es gibt dafür auch einen Fachausdruck, Robert Anton Wilson, das Buch, wenn ihr euch dran erinnert, die neue Inquisition, was ich super lange gesucht habe, was ich inzwischen fünfmal habe, weil so viele Leute mir das dann irgendwann geschickt haben, hat ein Kapitel, wo es genau um solche Thematiken geht, auch über Hypnose zum Beispiel, Leute so zu hypnotisieren, dass sie an Sachen glauben oder an nicht glauben oder auch andere Sachen sehen oder nicht sehen, da gibt es aberwitzigste Sachen. Wirklich ein interessantes Thema, was ich gerne Mittwoch nochmal mit dir aufgreifen würde. Heute würde ich erstmal ein schönes Dampfbad nehmen, lieber Jan.
Ja, mach das doch gerne. Ich mach schon mal die Musik im Hintergrund an. Du bist heute wirklich nicht fit. Du hast eine richtig dichte Nase.
Das ist, also du siehst ich auch richtig verschnuppelt
aus. Hast heute Morgen
und ich bin auch so ein bisschen, kennst du das? Du stehst morgens auf, gehst, wenn es regnet, du bist verschnupft, du hast kein gutes Körpergefühl, du bist so genervt. Mhm. Ich bin eigentlich, und ich hoffe, das kam nicht allzu doll heute rüber. Wenn ja, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Ich fühle mich nicht selber. Es ist so, jetzt gerade, hat ein bisschen versetzt gedauert nach der Tour, jetzt kommt alles so ein bisschen raus. Jetzt fühlt man sich so bisschen ausgebrannt. Mhm. Aber es wird alles wieder besser. Nächsten Mittwoch beim Face No More Special habt ihr wieder einen anderen Olli Schulz. Ich plane einen Imagewechsel.
Ah, super.
Ich freue mich auf euch. Und ja,
Ja, und ihr könnt euch übrigens immer darauf verlassen, dass wenn ihr uns Sachen schickt bei Instagram, also zum Beispiel interessante Geschichten, die ihr mit anderen Prominenten habt, wenn ihr irgendwie uns was erzählen möchtet, wir können schweigen wie Gräber, während wir labern wie Wasserfälle, aber unsere Quellen halten wir natürlich streng geheim. Wir sind immer sehr interessiert daran, solche Sachen zu erfahren. Also haben mir Leute zugeschickt, diese Sandra Hüller-Geschichte fand ich spektakulär, dass da irgendwie eine Podcast-Kollegin in Reihe 1 stand und dann Standing Ovations
gemacht. Gibt es auf Video?
Gibt es leider nicht auf Video, aber Standing Ovations macht, um Sandra Hüllers Aufmerksamkeit zu bekommen, um dann so ein bisschen mit Blicken zu bonden, so nach dem, im Grunde genommen, also quasi fast einen halben Oscar zu gewinnen auf eine Art, durch das Verhalten bei der Lesung, finde ich super, finde ich spektakulär. Sowas interessiert mich immer sehr. Das sammle ich so ein bisschen.
Ich habe Standing Ovation bei meinem letzten Konzert in Berlin gekriegt, im Theater des Westens, und hat damit jetzt nicht gerechnet.
Von Sandra Hüller in Reihe 1 stand.
Von Sandra Hüller in Reihe 3. Und die hat gesagt, sie wäre gerne mit auf der Bühne gewesen. Ich habe hab dann am Ende einfach, ach, ihr seid ja so süß, ey, ich war ganz gerührt davon, weil es war ja auch das letzte Konzert für längere Zeit. Wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen traurig, dass das jetzt vorbei ist, diese schöne Zeit. Und vielleicht kriege ich im Dezember, sage ich mal ganz kurz, für alle, die es interessiert, nochmal eine kleine Bonustour, nochmal so 5, 6 Konzerte hin.
Und wenn euch das Loch ebenso dramatisch vorkommt, dass Olli Schulz mit mir auf Tour geht, dann stopft das Loch einfach, indem er zur Tour vom Rundfunk-Tanzorchester und mir kommt. Ey, das ist auch...
Genau, da kommt
wirklich auf toll. Alle
Fälle dahin.
Es ist wirklich, es wird wirklich
es super. Ist, ich war schon, ich, es wird absolut super.
Ich habe diesmal, arbeite gerade mit Philipp dran, ich versuche ihn zu überreden, ich würde gerne so einen Pink-Effekt haben, dass ich an einer Stelle in der Show an so Drahtseilen durch die Lanxess-Arena gezogen werde. Weißt du, dass alle mich mal glauben, anfassen zu können, aber in Wirklichkeit schwebe ich natürlich weit über den Köpfen.
Ich hatte ja einen Coldplay-Moment auf. Ich hatte eine kleine
Leuchten B-Bühne. Armbänder oder was?
Nee, B-Bühne beim Mischpult, dass man sich da noch mal, wie bei Coldplay, wenn die auf die kleine Bühne gehen.
Aber wenn du ein richtiger Entertainer wärst, hättest du wie Justin Timberlake die Karten hinten am Mischpult für 8000 Euro verkauft an die Extra-Fans, die ganz nah in deinem Spuckeregen dann sitzen dürfen, weißt du?
Das ist auch richtige Scheiß-Arschloch-Musik inzwischen geworden. Justin Timberlake, ich habe irgendwie eine neue Single gehört. Auch so richtig random Pop. Aber starker Charakterschauspieler. Neben Sandra Hüller einer der stärksten, den wir haben.
Standing Ovation.
Bravissimo. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da.
Oder eine Umarmung. Ja. Einfach eine Umarmung.
Oder einfach so einen leisen Furz, von dem keiner weiß, woher er kommt. Lasst irgendwas da, was bleibt.
Und habt eine schöne Woche und vielen Dank fürs Zuhören.
Bis Mittwoch.
Tschüss.